Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute Abend hier dieses wunderschöne Buch ein bisschen Ihnen näher bringen zu können, gemeinsam mit dem Mann, dem wir dieses wunderschöne Buch überhaupt erst verdanken, Moritz Stetter. Er wurde ja gerade schon angekündigt und auch begrüßt. Normalerweise hätte ich jetzt noch mal einen Applaus für ihn eingefordert.
Einer reicht.
Aber wir dürfen gerne noch mal. Warum denn nicht? So viel Zeit haben wir. Ja, genau. Und es ist ein wirklich schönes Buch. Es ist ein faszinierendes Buch und, wir haben es gerade schon gehört, es ist ein Buch über eine Frau, die, glaube ich, viele Leute noch im Kopf haben, also auch viele Generationen noch im Kopf haben. Ich habe sie durchaus auch im Kopf. Ich habe tatsächlich vor allen Dingen dieses späte Bild der Frau mit der tatsächlich großen, auch eher, glaube ich, eckigen oder zumindest latent eckigen, rechteckigen Sonnenbrille im Kopf. Bei Moritz Stetter ist es tatsächlich so, der ist ja nun noch ein paar Jährchen jünger. Also Hildegard Knef, um ganz kurz die Eckdaten für alle, die sie gar nicht kennen. Nein, das ist wahrscheinlich niemand da. Oder ist jemand, der vielleicht...
Wie viele Stunden habt ihr?
Kurze Einführung braucht. Nein, Hildegard Knef ist am 28. Dezember 1925 in Ulm geboren worden. Das heißt, sie hätte jetzt gerade im vergangenen Jahr, also Ende Dezember, ihren 100. Geburtstag gefeiert. Sicherlich einer der Gründe, warum im Augenblick auch das Thema Hildegard Knef wieder ein bisschen präsenter ist. Wenn Sie ab und zu mal in den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender geschaut haben oder einfach nur im Programm, das soll es ja auch noch geben, dann haben Sie möglicherweise das mitbekommen. Es gibt zum Beispiel eine sehr lohnenswerte Hildegard Knef-Dokumentation gerade, die, ich glaube, in der öffentlich-rechtlichen, also in der ersten, vom ersten Programm oder auf Arte ist sie, glaube ich, auch gelaufen.
Also es gibt, auf ARD gibt es die Doku, die du, glaube ich, meinst, ja. Und auf Arte gibt es noch eine zweite.
Ach, das ist noch eine andere, okay.
Die auch zu empfehlen ist.
Genau. Aber jetzt genau meine Frage, sie ist am 1. Februar 2002 in Berlin gestorben und du bist 1983 erst geboren im Schwarzwald als Arbeiterkind, wie so schön in deiner Biografie steht.
Gefällt dir, ne?
Es fällt sehr auf, da steht nicht so viel, und wenn dann so etwas steht, was ein bisschen rausfällt, denkt man erstmal, da muss er sich ja was bei gedacht haben. Und das kann ja tatsächlich bedeuten, dass du möglicherweise in deinen jungen Jahren erstmal von Hildegard Knef auch nicht so viel mitbekommen haben wirst.
Weil ich ein Arbeiterkind war?
Ja, man denkt so, das wäre jetzt so das Klischee, gebe ich zu. Ja.
Tatsächlich habe ich nicht so viel von ihr mitbekommen. Ich habe, glaube ich, als ich so 17, 18 war, habe ich von einem Freund, das war so die Zeit, als man sich viele MP3-Alben hin und her geschoben hat, habe ich so ein Live-Album von ihr irgendwie auch mal drauf gezogen bekommen. Und das habe ich so ein bisschen gehört und habe so gemerkt, okay, die ist, glaube ich, irgendwie cool. Ich habe gemerkt, die Texte sind irgendwie interessanter als das meiste, was sonst auf Deutsch so an Popmusik oder Populärmusik erscheint. Aber ich habe mich nicht näher mit ihr beschäftigt und es ist dann tatsächlich erst im Zuge von diesem Buchprojekt passiert, dass ich mich dann ein bisschen mehr mit ihr beschäftigt habe.
Du hast ja, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, also du hast irgendwann mal gesagt, dass du nie aufgehört hast zu zeichnen und im Grunde dich gar nicht erinnern kannst, wann du angefangen hast. Das war so quasi einfach eine Kind, jedes Kind zeichnet ja irgendwann mal. So war es bei dir auch und das ging dann bei dir einfach immer so weiter.
Genau.
Wann wusstest du schon, dass du das auf jeden Fall auch später machen willst?
Eigentlich schon immer. Also ich habe als kleines Kind Asterix abgezeichnet und lustige Taschenbücher und für mich war einfach völlig klar, dass ich das auch mal beruflich mache, oder ich meine, so weit habe ich natürlich jetzt gar nicht gedacht, so realistisch, aber ich wusste, ich möchte das machen und ich konnte mir nichts anderes vorstellen.
Nun kann man ja gar nicht so viel Geld in Deutschland damit verdienen, Asterix abzuzeichnen, aber du hast ja das dann ganz wunderbar gemacht. Du hast eine Ausbildung gemacht, Grafik, Design und Trickfilm. Mhm. Da haben wir schon eine wunderbare Parallele zu Hildegard Knef, was vielleicht nicht alle wissen, dass Hildegard Knef auch eine Trickfilmausbildung hat. In der Trickfilmabteilung der UFA hat sie kurze Zeit diese Ausbildung gemacht. Das werden wir gleich in der Lesung auch noch mitbekommen. Das heißt, ihr habt da schon mal eine Gemeinsamkeit. Fühlst du dich eher da künstlerisch auch ein bisschen verbunden oder wäre das zu weit gegriffen, weil sie wahrscheinlich gar nicht so viel da gearbeitet hat?
Es wäre ein bisschen zu weit gegriffen, aber es hat mich sehr gefreut, als ich das ziemlich am Anfang bei Wikipedia dann gelesen hatte und dann dachte ich so, ach Mensch, da haben wir ja sogar was gemeinsam. Das hat mich dann schon gefreut.
Und du hast dann viele Bücher gemacht, die sich mit bereits existierenden Texten, also wo du mit bereits existierenden Texten beziehungsweise mit Biografien eben gearbeitet hast. Das heißt also, von dir erschienen ist eine Adaption von Kafkas Urteil. Und dann hast du dich wirklich sehr stark auf Biografien gestürzt, hast mit Beethoven, dann mit Bonhoeffer. Es wäre jetzt schön gewesen, wenn jetzt noch Bohlen oder irgendwas mit B gekommen wäre. Aber nein, du hast dann als drittes Luther gemacht. Falscher Anfangsbuchstabe, aber sicherlich auch ein lohnendes Thema. Warum Biografien? Das ist ja doch ein sehr präsentes Thema bei dir, dass du relativ früh gesagt hast, offenbar, damit möchte ich, das sind die Comics, die ich machen möchte.
Nee, das war jetzt nicht mein Anfang, aber ich habe dann irgendwann eine Anfrage bekommen, da war ich Ende 20, von dem Gütersloher Verlag, ob ich diese Bonhoeffer-Biografie machen möchte, und ich habe mich dann da berufen gefühlt, das zu tun, und von da an hatte ich das auch so ein bisschen als Steckenpferd. Ich habe schon gemerkt, dass mir das Spaß macht bei diesem, beim Arbeiten an diesem ersten Buch, dass es mir Freude bereitet, mich in so ein Thema reinzustürzen, mich historisch mit Sachen zu beschäftigen und mich da so reinzugraben über einen längeren Zeitraum. Ja, aber ich möchte mich da jetzt auch nicht so drauf festlegen lassen. Also ich möchte schon auch andere Stoffe und andere Sujets machen.
Du hast bei Hildegard Knef ja dann sehr viel Material gehabt, weil abgesehen von ihrem großen Oeuvre, von den Liedern, die sie aufgenommen hat, von den Texten, die sie selber geschrieben hat für sehr, sehr viele ihrer Lieder, hat sie ja dann auch noch eine dritte oder vierte Karriere irgendwann angefangen als Schriftstellerin, als Autorin, und hat unter anderem auch so autobiografische Werke wie zum Beispiel den Geschenkten Gaul verfasst. Die hast du alle gelesen?
Die habe ich alle gelesen, ja.
Und wie schwierig ist es dann, wenn man so eine Fülle an Material hat, sich für die Dinge zu entscheiden, die du dann ins Buch bringen willst, weil du kannst ja wahrscheinlich wirklich nur eine ganz kleine Auswahl treffen.
Ja, es ist erstmal ein Luxusproblem, so viel Material zu haben, aber es bedeutet halt wirklich, dass man dann sehr verdichten muss und sehr viel weglassen muss und ständig die Entscheidung treffen muss, was davon finde ich jetzt wirklich erzählenswert. Ja, das hat es jetzt nicht unbedingt einfacher gemacht, aber die Fülle an Material habe ich jetzt eher als Luxus empfunden. Ja, also bei Luther hatte ich jetzt nicht so viele Fotos zur Verfügung. Zum Beispiel.
Und dabei sind die Bilder von Luther mit der eckigen Sonnenbrille auch ziemlich beeindruckend. Aber gut. Du hast bei Knef, wie gesagt, die Biografien also als Hilfe gehabt. Und du hast dich auch entschieden, ich weiß nicht, ich kenne die anderen Bücher, sind alle vergriffen. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass man Bonhoeffer, kann man jetzt hier tatsächlich sich angucken, der ist hier in der Bibliothek tatsächlich vorhanden. Aber bei Knef hast du dich ja tatsächlich entschieden, auch wirklich nahezu nichts hinzuzudichten. Also wirklich dich auf die Texte, die sie geschrieben hat, auf die Texte aus den Büchern, auf Interviews wahrscheinlich auch zu verlassen. Warst du dann nie in der Versuchung, mal zu sagen, jetzt schreibe ich mal eine Szene, die vielleicht ich mir schön vorstellen könnte mit ihr, für die ich aber keinen Beleg habe?
Ich bevorzuge tatsächlich die Arbeitsweise, mit Fakten und mit Material, was ich recherchiere, zu arbeiten, weil ich misstraue dieser Art von historischen Erzählungen oder von Biografien, wo man sich zu viel fiktionale Freiheiten lässt. Ich glaube, den Reiz verstehe ich natürlich, aber ich finde das Leben selbst oder das wahre Leben ist viel interessanter oft. Und ich finde es dann immer spannend, mich mit diesen Dingen, vielleicht ist es auch ein bisschen dogmatisch, mich dann mit den Dingen nur zu beschäftigen und mich darauf zu reduzieren. Aber ich habe da so ein bisschen, auch was so Serien und Filme angeht, ich glaube, es fällt immer mehr Menschen schwer zu trennen, was ist jetzt wirklich Wahrheit und was ist Dichtung. Ich glaube, da müssen wir auch sehr aufpassen. Und ich sehe das, ich finde diese Arbeitsweise für mich sehr viel passender.
Und wir werden jetzt den ersten Teil der Lesung hören. Da sind wir, also es ist natürlich alles ein bisschen, sind alles nur kurze Ausrisse aus ihrem Leben, das ist klar. Man kann dieses volle Leben natürlich gar nicht so komplett beschreiben. Und natürlich jetzt in der Lesung ist es noch etwas stärker komprimiert, weil wir natürlich nur ein paar Ausschnitte haben. Der erste Teil, den wir jetzt lesen, das ist im Wesentlichen die Zeit als Hildegard Knef. Wir erfahren das, wie die Anfänge, wir erfahren das mit der Trickfilmabteilung, wie sie versuchte, Schauspielerin zu werden auf dem Weg zu ihrem ersten Film, der, glaube ich, wenn ich es richtig recherchiert habe, Unter den Brücken 1944 war. Dann, und diese,
das ist aber wirklich eine Mini-Rolle, da kommt sie nur ein paar Sekunden vor.
Aber diese Phase, sozusagen in dieser Phase bleiben wir jetzt erstmal im ersten Teil. Im zweiten Teil gehen wir dann mit ihr nach Amerika, da war sie dann ja ab 1950. Was ist noch wichtig für diesen Teil jetzt? Irgendwas wollte ich noch sagen. Ach ja, genau. Gleich am Anfang kriegen wir eine schöne Einführung. Also für alle, die jetzt vielleicht sich nicht getraut haben zu melden und sagen, Hildegard Knef, nie gehört. Eine ganz kurze, grob Zusammenfassung ihres Lebens gibt es gleich am Anfang der Lesung. Die hat nämlich Frau Knef freundlicherweise selber erstellt für uns in ihrem wunderbaren Lied Von nun an ging's bergab. Das ist in dem Buch, eigentlich ist das so ganz geschickt von Moritz gemacht, dass das immer so die Trenner sind. Das heißt, immer die Strophe, die quasi zu dem Lebensabschnitt gehört, der jetzt als nächstes erzählt wird, ist dann dem Kapitel quasi vorangestellt. Weil wir hier aber natürlich das Glück haben, dass wir auch die wunderbare Musik hören können und wir die Musik jetzt nicht stückeln wollen, ist es jetzt hier so, dass wir gleich relativ zu Beginn das ganze Lied hören. Das heißt also schon einmal das gesamte Leben erzählt bekommen. Also ein paar Spoiler sind dabei. Bitte dann nicht schon gehen. Es geht schon noch weiter.
Es bleibt spannend.
Genau. Würde ich sagen.
Es geht los. Ja.
An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
Genau. So, das haben wir hinter uns gebracht. Jetzt können wir weiter.
Das war voll schön.
Danke. Ein bisschen über Hildegard Knef und deine Arbeit reden. Jetzt haben wir auch einen kleinen Eindruck schon bekommen in deiner Art zu arbeiten. Du hast ja, wie gesagt, Grafik und Design studiert oder nicht studiert, also Ausbildung gemacht auf jeden Fall, aber hast du gesagt. Ich hatte jetzt tatsächlich das ein oder andere Mal von Menschen jetzt, wir hatten schon mal eine Veranstaltung und da haben viele Leute auch hinterher gesagt, ja, man sieht den Illustratoren in den Zeichnungen. Also man erkennt, dass da jemand einen sehr, sehr guten Blick hat und eine sehr große Kunst darin hat, die Kunst darin besteht, dass die Bilder halt wirklich auf eine besonders kunstvolle Weise auszudrücken. Wie lange arbeitest du an solchen Sachen? Also sprich, hast du sofort, wenn du eine Szene auflösen möchtest, eine Vision, wie das aussehen soll und ist das dann meistens auch exakt das, was du dann verfertigst oder haderst du auch viel? Gibt es auch fertige Seiten, wo du sagst, nee, da muss ich nochmal komplett alles anders machen?
Nee, also sowas gibt es bei mir tatsächlich fast nie. Okay. Ich bin schon recht effektiv. Ich hasse Arbeit, die hinterher nicht verwertet wird, weil ich doch ein bisschen, ich kokettiere jetzt natürlich, ein bisschen faul bin. Auf jeden Fall arbeite ich nicht gern für den Abfall.
Ja, okay.
Und genau, deshalb, ich plane sehr viel im Vorfeld. Ich habe tatsächlich auch, wenn ich jetzt auch die autobiografischen Bücher von Knef gelesen habe, bekomme ich schon bei vielen Szenen direkt Bilder in den Kopf, die ich dann umsetzen muss nur noch. Aber es gibt dann auch immer wieder Szenen, wo ich sehr lange dran knabber, wie ich das umsetze. Vor allem, wenn es so ein bisschen, wenn es jetzt nicht einfach nur 1:1 realistisch darstellt, was da passiert ist, sondern vielleicht ein bisschen künstlerischer, ein bisschen abstrakter wird, dann ist das manchmal auch ein längerer Weg, bis ich das dann finde.
Wir haben ja jetzt gerade gesehen, zum Beispiel eine der schönen Vorteile, die als Comic-Künstler, Comic-Künstlerin man hat, ist, dass man halt so durch unterschiedliche Stilformen auf der gleichen Seite im Prinzip so kleine Sachen zum Beispiel andeuten kann, wie zum Beispiel diese offensichtlich, das ist ja, glaube ich, verbrieft aus den Büchern, diese panische Angst, die Hildegard Knef eigentlich gehabt hat. Mhm. Diese etwas irrationale, aber wahrscheinlich auch allzu menschliche Angst vor dieser Prüfungssituation oder vor der Situation, ich bin jetzt hier bei der Schauspielbewerbung, die du dann in dieser sehr comichaften Art gezeichnet hast. Wusstest du das gleich, dass du das so illustrieren wolltest?
Also nicht ganz genau so, aber doch, ich wusste auf jeden Fall, diese Szene, da kann ich jetzt ein bisschen spielerischer mit umgehen und auch ein bisschen vielleicht slapstickhafter und einen anderen Stil reinholen, der auch an anderen Stellen immer wieder eingesetzt wird, dieser etwas abstraktere Stil und der aber auch verschiedene Bedeutungen dann immer hat. Also es geht immer darum, etwas zu zeigen, was nicht 1:1 der Wahrheit entspricht oder der Realität.
Ja, also ich glaube, du hast nicht so wahnsinnig viel jetzt, wie wir ja schon gesagt haben, an Inhalten hinzugefügt, also an Szenen, die es vielleicht so nicht gegeben hat. Aber die Art und Weise, wie du es darstellst, da kommt dann ja wahrscheinlich auch das, da kommst du dann durch.
Ja.
Also das ist dann deine Interpretation gewissermaßen auch ein bisschen auf die Dinge. Würdest du denn eigentlich sagen, dass Hildegard Knef eine verlässliche Erzählerin war in ihren Biografien?
Nee, überhaupt nicht. Also, ach so, okay. Sie war eine sehr fantasievolle Erzählerin und sie hat ihr Leben sich auch immer fantasievoll zusammengedichtet und hat Sachen dazu erfunden. Auch diese ganzen Kriegsgeschichten von ihr sind, wie man heute weiß, mit Vorsicht zu genießen. Aber ich finde das auch überhaupt nicht verwerflich. Ich finde, das zeigt einfach, was für eine Fantasie sie hatte und was für eine gute Schriftstellerin sie auch war. Sie hatte auch viele Erlebnisse, glaube ich, von Menschen in ihrem Umfeld mit reinverarbeitet. Und ja, aber man muss schon ein bisschen aufpassen bei ihr, weil es, ja. Aber manchmal, wenn die Geschichte zu gut ist, dann nehme ich sie auch einfach und glaube ihr einfach.
Wir haben jetzt in dem Teil, den wir gerade gesehen haben, eine Person gesehen, eine Frau, die sehr wichtig war für sie, nämlich Else Borgers. Das ist die Frau, die bei der UFA auch gearbeitet hat, genau, aber eben halt die Schauspielsache da mit ihr in Gang gebracht hat und die dann, glaube ich, auch dafür verantwortlich war, dass sie dann tatsächlich irgendwann diese ersten Filmrollen, diese Angebote bekommen hat. Ja. Aber Hildegard Knef hat ja selber mal gesagt, dass sie irgendwie leider nur, also mit bedeutenden Regisseuren, leider nur unbedeutende Filme gemacht hat. Also dass die irgendwie nicht ihre besten Filme wohl mit ihr gemacht haben. Kannst du da zustimmen?
Also jetzt nicht komplett, bei allen Filmen stimmt das, aber sie hatte schon viel Pech bei der Rollenauswahl oder für welche Filme sie dann gebucht wurde. Ich finde, dass alle Filme immer sehenswert sind, wegen ihrer Präsenz und wegen ihrem Talent als Schauspielerin. Aber da sind schon viele schwache Filme auch dabei. Deshalb, ich finde, das Zeitloseste an den Werken, die sie verfasst hat, sind auf jeden Fall die Lieder. Die kann man sich immer wieder neu erschließen. Das können immer wieder neue Generationen für sich entdecken. Ich glaube, die Filme, ja, gibt es wenige, die ich jetzt uneingeschränkt empfehlen würde.
Aber kennen tun natürlich sicherlich die meisten den Film Die Sünderin, allerdings weniger unbedingt wegen der tollen Cinematografie oder des Drehbuchs, sondern halt wegen des Skandals, der mit diesem Film damals verbunden war. Ja. Den werden wir gleich auch noch sozusagen nacherleben, diesen Skandal. Aber das war die Kirche hat da ja, glaube ich, extrem ist da Sturm gelaufen gegen dieses Werk, ne?
Ja, das ist aus heutiger Sicht natürlich sehr verwunderlich und sehr obskur, aber ja, da war wohl, da ging einiges ab.
Genau, und solche Filme, wie gesagt, das ist jetzt sicherlich auch kein absolutes Highlight, aber natürlich ein Film, mit dem sie tatsächlich sehr bekannt ist. Frage hast du gerade schon schön eigentlich beantwortet, aber ich wollte nochmal fragen, genau, ihr größtes Talent war dann deiner Meinung nach wohl tatsächlich das Songschreiben oder das Texteschreiben?
Ich würde nicht sagen, ihr größtes Talent, also sie konnte ja nichts dafür, dass die Filme dann Murks waren, aber ich glaube, da hat sie halt einfach in der Gesamtheit
das Beste
ein Werk
geschaffen,
ja, was am zeitlosesten ist.
Ist natürlich auch so, genau, beim Songschreiben, also bei Songs, gerade wenn sie auch noch, dadurch, dass sie die Texte ja sogar auch noch geschrieben hat, eben so viele Leute reden da vielleicht doch nicht rein wie bei einem Film. Ne?
Das ist ja auch so eine Selbstermächtigung, die sie im Laufe ihres Lebens immer mehr durchlaufen hat. Also als Schauspielerin war sie ja total fremdbestimmt.
Genau.
Sie musste einfach die Texte von anderen aufsagen und stell dich mal dahin, mach mal das. Und als Songschreiberin hat sie sich dann erkämpft, dass sie auch ihre Texte selbst schreibt und dass sie da auch mehr zu melden hat. Und ich würde sagen, als Schriftstellerin, da hat sie dann die komplette Freiheit.
Da war es dann komplett ihrs, ne? Genau, ja. Es ist eine ganz schöne Szene in dem Buch, die ja wohl auch zumindest so erzählt wird von ihr. Und das fand ich schon ganz hübsch, dass also bei der Suche nach Autoren für, ich glaube, da braucht man nicht gendern, damals wurde wahrscheinlich erstmal strikt nur nach Autoren gesucht, für neue Texte für ihre Platten. Da hat ihr damaliger Mann David Cameron dann drei Texte, die sie geschrieben hat, einfach mit reingeschmuggelt. Und dann haben die gesagt, die sind gut, von dem möchten wir gerne noch mehr Texte haben.
Ja.
Und dann kam halt erst raus, dass es tatsächlich Hildegard Knef selber war, die diese Texte, so hat sie dann ihre Texte quasi gebracht. Also in diesem Falle hat tatsächlich ein Mann ihr geholfen. Ansonsten kann man sagen, dass die Männer, gar nicht so wichtig waren in ihrem Leben, also dass die Männer sie nicht unbedingt nach vorne gebracht haben.
Na, das würde ich jetzt nicht sagen. Also die Männer haben schon eine wichtige Rolle gespielt, aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass sie komplett fremdbestimmt war und dass sie sich
immer
von
immer
Männern an die Hand genommen lassen hat, ja, sondern genau, aber es war ein Geben und Nehmen, würde ich sagen.
Mhm. Aber du merkst, also du hast ja auch gesagt, sagst ja auch immer wieder, man merkt, dass sie einfach eine extreme, also eine starke Künstlerpersönlichkeit war oder generell eine starke Persönlichkeit war.
Ja.
Und dass da hat es die Männer wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, dass da neben einer solchen Person auch noch ein bisschen mithelfen zu können. Wollen wir erstmal weitermachen mit dem zweiten Teil, würde ich sagen. Dann machen wir gleich weiter mit dem zweiten Teil. Wir haben jetzt schon ein paar Eckpunkte, die jetzt kommen, angesprochen. Vom Rest dürfen Sie sich gerne überraschen lassen.
An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
Ups, ja.
Fast.
Hardcut.
Das ist übrigens mein Buch, falls es jemand noch nicht gesehen hat.
Es ist auch... Inzwischen auch, genau, es ist auch da.
Sie sind da, ja.
Genau, wir freuen uns auch, dass ein Büchertisch da ist. Herzlich willkommen. Das ist sehr schön. Das heißt, ich habe ja schon gesagt, Sie haben jetzt nur einen kleinen Ausschnitt aus diesem Buch gesehen, haben aber vermutlich mitbekommen, dass es sich lohnt, das Buch in Gänze sich anzuschauen, in Gänze zu lesen. Das heißt, Sie sollten es am besten käuflich erwerben. Das geht heute Abend hier und Sie können, und das ist die Besonderheit des heutigen Abends, der Zauber, Sie können sogar von dem Künstler sich eine Signatur und vielleicht auch noch eine kleine Hilde oder irgendwas in der Art oder eine Rose, einfach, also eine kleine Zeichnung ins Buch geben lassen. Das nochmal als kleiner Incentive, dass es sich wirklich lohnt, nicht bis morgen warten oder bei einem großen Versandhändler bestellen. Nein, heute Abend hier kaufen, dann gibt es das Buch noch, da ist das Buch gleich viel mehr wert.
Eine Zeichnung ist natürlich Ehrensache, na klar.
Ja, also. Genau. Und wir wollen uns noch ein kleines bisschen mit deinem Schaffensprozess beschäftigen. Du hast uns ein bisschen was mitgebracht, ein paar Bilder zur Recherche, die du betrieben hast. Ich hatte nochmal geguckt in dem wirklich schönen Artikel im Rolling Stone, im aktuellen Rolling Stone ist auch ein Artikel über Moritz Vetter gerade drin, wo dieser schöne Satz drin ist, dass er sie manchmal zärtlich Hilde nennt. Bist du eigentlich, ist das eigentlich so, dass du durch diese viele Lektüre und dieses Beschäftigen mit ihr, hast du schon das Gefühl, fühlst du dich ihr quasi auch ein bisschen nah dadurch oder ist sie irgendwie doch eher eine fremde Person geblieben? Was würdest du sagen?
Beides. Also ich denke mal, mit der Comic-Hilde bin ich jetzt sehr per Du. Also mit der echten Hilde, das wäre sehr vermessen zu sagen, dass ich mit der jetzt per Du bin oder dass ich die ganz gut kenne oder besser kenne als irgendjemand anderes.
Aber nehmen wir mal an, es gäbe noch den großen Preis und ich sehe, die meisten Menschen sind in einem Alter, dass sie noch wissen, was das ist. Wenn es die Sendung gäbe, könntest du da jetzt zum Beispiel als Experte hingehen, glaubst du? Weißt du viel über Hildegard Knef gerade oder sind das auch Sachen, die schnell wieder verschwinden, weil du sie nur angelesen hast, brauche ich das für meinen Comic und dann wieder
nicht? Nee. Also ich lerne da schon den Menschen so kennen, dass ich hinterher auch, also ich könnte jetzt auch noch über die Biografien, die ich vor ein paar Jahren gemacht habe, wahrscheinlich kein Referat halten direkt, aber ich kann da immer noch sehr viel davon. Also ich behalte diese Informationen schon, wenn ich mich für diesen Menschen interessiere.
Also es ist natürlich auch wichtig, dass du eine Figur, oder wenn du sowas machst, dass du jemanden findest, der für dich reizvoll ist. Ich meine, das Spannende hier ist ja, du hast ja gesagt vorhin, dass du irgendwie mit 17, 18 irgendwie mal schon mal die Musik gehört hast und gedacht hast, das ist gar nicht so schlecht. Aber trotzdem ist es ja so, du hast es ja schon gesagt, als du jetzt dieses Thema gesucht hast, da war natürlich auch ein bisschen dieses Jubiläum, 100 Jahre Hildegard Knef, stand im Raum. Dann war natürlich mit dem Carlsen Verlag auch ein großer Verlag, der gleich gesagt hat, ja, da kann man was draus machen. Und die haben auch wirklich sehr gute Arbeit geleistet, kann man wirklich sagen. Also gerade auch was so die Pressearbeit angeht, ist das sehr, sehr schön gewesen. Und das heißt, du hast dich ja für dieses Thema entschieden zu einem Zeitpunkt, als du noch nicht wusstest, glaube ich, so richtig, wie gut du sie als Künstlerin finden wirst.
Also ich hatte eine Ahnung, aber genau, das konnte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen. Aber bevor ich das dem Verlag vorgeschlagen habe, habe ich mich natürlich ein bisschen mehr ins Thema eingelesen, habe bei Wikipedia mal angefangen zu lesen, aber habe halt direkt gemerkt, da gibt es so viel zu erzählen. Das ist ja wow. Also ja.
Genau. Also war das doch schon im Vorfeld oder hast du dich erst an einem Punkt deiner Arbeit komplett in sie verliebt dann, sozusagen? Also künstlerisch meine ich jetzt.
ja, es ist auf jeden Fall gewachsen, na klar. Also meine Bewunderung und meine Ehrfurcht vor ihrem Werk und vor ihrer Person ist natürlich gewachsen in der Recherche.
Wir sehen hier ein bisschen was du gemacht hast. Erzähl einfach mal ein bisschen.
Genau, also meine Recherche hat mich natürlich sehr schnell nach Berlin geführt. Die Stadt, mit der man mit Hildegard Knef, glaube ich, am ehesten verbindet. Da habe ich mich durch den Nachlass wühlen dürfen in der Kinemathek in Berlin und das sind dann lauter so Kisten, auf allen steht immer Knef drauf und da kann man sich dann immer diese Konvolute anordnen, die man gerade gerne haben möchte und da gibt es dann unzählige Fotoalben, man sieht da hier auch rechts, sie hat die auch immer handschriftlich notiert, worum es da inhaltlich geht und ich musste den ganzen Tag diese blauen Handschuhe tragen, damit ich nichts angreife und nichts kaputt mache.
Na, also notiert ist ja ein bisschen zu klein hier. Sie hat ja regelrecht
gestaltet.
Sie hat ja das Filmlogo regelrecht. Genau. Oder ist das so? Das Original, du hast es doch im Film, im Comic hast du es auch verwendet. Hat sie quasi abgemalt. Also da sieht man nochmal, erinnert man sich wieder daran, dass sie auch zeichnen konnte.
Genau.
Glaube ich gleich noch mehr von.
Da sehen wir gleich noch mehr von, ja. Aber zuerst mal noch Fotos. Genau, da gibt es halt unzählige Fotoalben, ganz viel Privates, aber auch viel Pressefotos. Das in der Mitte, was man da sieht, das sind ja auch Abzüge. Davon wurde wahrscheinlich nur ein Foto für die Presse irgendwo benutzt und das sind dann noch die Abzüge, die hatte sie halt auch noch aufbewahrt und auf der rechten Seite auch handschriftliche Notizen, das sind wahrscheinlich dann eher private Aufnahmen und ganz viele Klatschmagazine, davon habe ich jetzt nur mal zwei rausgesucht, auch mit so schönen misogynen Fragen wie, warum so unfreundlich Hildegard Knef, musste die Badezimmerszene sein, ganz investigative Fragen halt. Und was für mich als Zeichner halt auch sehr schön war, dass die in den Fotoalben und auch an sich in den Büchern ganz viele Zeichnungen von Hildegard Knef zu finden waren. Davon habe ich auch mal ein paar abfotografiert. Ich mag vor allem die Greta Garbo sehr gerne. Da zeigt sich auch ihr Talent nochmal. Und im zweiten Schritt musste ich dann ganz, ganz viele Bücher lesen. Und habe da zum Glück zu dem Zeitpunkt dann ein Stipendium bekommen für das Buch. Da konnte ich dann einen Monat in der Villa von Roger Willemsen, der 2016 leider verstorben ist, arbeiten und konnte da in diesem schönen, mundänen Garten Bücher lesen. Also das ist nicht mein Haus, was man hier sieht, leider. Und das ist auch nicht mein Arbeitszimmer. Und in der Zeit habe ich vor allem, genau wie gesagt, diese Bücher gelesen. Ich habe aber auch ein paar Zeichnungen gemacht, die man hier aufgehängt sieht.
Aber das sind Zeichnungen, die jetzt nicht für das Buch so waren, sondern das war so eine Annäherung wahrscheinlich an die Figur.
Genau.
Was, weil du gerade, du hast vorhin so schön gesagt, dass du nicht so gerne quasi für die Tonne arbeitest. Mhm. Was machst du mit diesen Zeichnungen? Hast du die, irgendwie verkaufst du die als Originale? Oder?
Genau, da haben sich jetzt tatsächlich auch schon so ein paar Knef-Fans gemeldet und haben schon ein paar von diesen Bildern gekauft. Ja. Also auch da nicht für die Tonne.
Sehr gut.
Alles Frau Werther, gell? Und dann als nächster Schritt kommt das Storyboard. Das ist jetzt in dem Fall, wie man hier sieht, schon sehr nah an dem Endprodukt. Da sind die Zeichnungen schon sehr konkret. Und, aber in diesem Fall zum Beispiel, da habe ich dann mehr mit so Strichmännchen gearbeitet und später wird es dann sehr viel ausgefeilter in der Umsetzung. Da hat sich mein Lektor dann immer darüber gefreut, weil er sich sehr viel selber zusammenreimen musste, wie das dann später mal aussieht.
Aber gleichzeitig hat er, glaube ich, genau wie ich auch gesagt, es wäre sehr schön, wenn die linke Version auch nochmal irgendwann veröffentlicht würde, weil das einfach auch sehr, sehr niedlich ist. Ja.
Und in der letzten Phase kommt dann die Umsetzung. Da zeichne ich erstmal alles mit so einem blauen Stift, den sieht man dann später gar nicht und tusche dann alles mit einem Pinselstift und mit Tusche. Also ich arbeite noch sehr analog, weil ich auch nicht, ich möchte nicht den ganzen Tag am Rechner sitzen und so habe ich das halt mal gelernt und ich mag das einfach, ich bin da vielleicht auch ein bisschen romantisch, aber ich möchte so wenig wie möglich am Computer arbeiten. Erst im letzten Schritt mit den Farben, da bin ich dann am Computer. Und wenn dann diese Schwarz-Weiß-Seite so aussieht, dann durfte ich in dem Fall jetzt mit jemandem zusammenarbeiten, mit Ralf, der dann meine Seiten vorkoloriert hat. Da hat mir sehr viel Arbeit abgenommen, weil ich dann am Schluss, er hat die ganzen Farbflächen angelegt und ich musste am Schluss nur noch klick, klick, klick machen und mir die Farben aussuchen, die ich wirklich haben möchte. Das war wirklich toll, dass der Verlag mir das ermöglicht hat. Sonst wäre es zeitlich auch sehr knapp geworden, das Buch letztes Jahr noch fertig zu kriegen.
Das liegt wahrscheinlich daran, dass es dann doch immer unvorhergesehene Momente gibt, die einen aufhalten. Also das war nicht von vornherein wahrscheinlich so geplant, genau. Sondern man hat dann irgendwann gemerkt, nee, um das jetzt fertig zu kriegen, brauchen wir noch was.
Es ging auch viel um Rechtefragen, das war auch ein sehr langer Prozess, klar zu kriegen, was darf ich überhaupt benutzen, also welche Buchzitate, welche Songzitate darf ich eigentlich wirklich dann im Buch benutzen. Das hat auch sehr viel Zeit gekostet, also in der ich nicht weiterarbeiten konnte.
Gab es da viele, wo man dir gesagt hat, nee, das darfst du nicht nehmen?
Nee, am Schluss dann nicht, aber wir mussten halt abwarten und ich wusste eine lange Zeit nicht, was ich eigentlich benutzen darf und in der Zeit kann ich halt nicht wirklich weiterarbeiten dann.
Ja. Und das war wahrscheinlich dann nicht mehr die Originalautoren, logischerweise, der Songs, mit denen man da reden, sondern mit irgendwelchen Rechte.
Genau, Rechteinhaber. Es gibt halt auch einen Nachlassverwalter, der das ganze Övre von Hildegard Knef verwaltet. Mit dem waren wir dann in Kontakt und der hat es auch am Schluss abgenickt und die Rechte freigegeben.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass da zumindest auf Seite von irgendwelchen Nachlassverwaltern ja auch quasi ein gewisses Interesse vielleicht sogar ist, dass dieses Produkt rauskommt, dass
total,
es ein gutes Produkt wird. Also ich meine,
es
ist ja für die auch nur, es ist ja Werbung sozusagen nochmal wieder für das Thema eigentlich sehr
schön. Also es ist einerseits natürlich ein Werbung, aber andererseits der Nachlassverwalter war zu Lebzeiten noch der Manager von Hildegard Knef und die beiden waren sehr eng miteinander und ihm ist schon auch sehr daran gelegen, dass ihr Erbe gut verwaltet wird und dass da gute Sachen entstehen und deshalb, der stand uns jetzt nicht im Weg und der wollte jetzt auch nicht irgendwie sich bereichern daran, sondern er wollte halt einfach, dass ein schönes Buch entsteht.
Hast du mit dem dann auch, mit dem fertigen Produkt noch irgendwie sozusagen Feedback bekommen von ihm?
Genau, also er und auch der Witwer von Hildegard Knef, der ja noch lebt, Paul von Schell, haben beide am Schluss nochmal auf das Buch drauf geguckt und haben ihren Segen gegeben. Das war halt auch wichtig, damit es eine offizielle Biografie sein kann und dass wir das auch so vermarkten können. Sonst müsste man irgendwie draufschreiben, die inoffizielle Biografie und das ist natürlich nicht so schön.
Ja, also von engster Stelle quasi, also auch nochmal abgesegnet worden. Ich glaube, der letzte Mann von ihr, der ja noch lebt, der war doch auch bei der Präsentation in Hamburg. Ne?
Genau, das war natürlich auch eine große Ehre einerseits, aber andererseits hat es mich auch sehr nervös gemacht, dass er dann im Publikum saß und ich seine verstorbene Frau jetzt repräsentiere auf der Bühne. Aber er war wohl sehr glücklich an dem Abend.
Ja, das ist doch auf jeden Fall
auch. Genau, und um das Ganze jetzt noch abzuschließen. Das geht dann ganz schnell und dann ist schon alles fertig.
Und dann musst du es nur noch von Hand zusammenkleben.
Genau.
Wir haben jetzt schon so ein bisschen über Zeiten gesprochen. Von was für einem Zeitraum reden wir da? Wie lange hast du an diesem Buch gearbeitet?
So im Großen und Ganzen 3 Jahre, wobei das erste Jahr halt nur für Recherche drauf ging. Also ich habe keinen Strich gemacht erstmal im ersten Jahr, bis auf diese paar Zeichnungen, die ich da beim Stipendium gemacht habe. Und nach einem Jahr habe ich dann angefangen mit dem Storyboard und mit der Umsetzung. Also 3 Jahre ungefähr.
3 Jahre, das ist ja schon auch eine lange Zeit, deswegen ist es umso wichtiger, dass man sich gute Themen auswählt.
Ja, ja. Für sowas. Also einfach eine Person aussucht, die einem nicht nach einem Jahr schon auf die Nerven geht. Ja. Das ist nicht schlecht.
Dann. Ja, genau. Hast du das mal gehabt? Also gab es mal ein Projekt, das du abgebrochen hast im Frühstadium, weil du gemerkt hast, nee, finde ich doch nicht so toll, die Person?
Also das würde ich jetzt nicht sagen, aber ich würde sagen, dass ich jetzt im Nachhinein froh bin, dass das Projekt dann sich zerschlagen hat oder dass da nichts draus wurde.
Achso, also es war jetzt weniger dein Zurück. Wir reden jetzt nicht von dem Bohlen, was ich vorhin, das war nur ein Scherz.
Nee, es war nicht Dieter Bohlen.
In der B-Reihe. Nee. Das,
aber ich werde jetzt keine Namen
nennen. Nee, das muss. Ich fand es nur gerade spannend, weil du meintest, das ist ja, es klang gerade so ein bisschen so, wie als hätte es das schon mal gegeben bei dir. Hildegard Knef hat ja nun, das wird in dem Buch auch deutlich, ein Leben mit viel Auf und Ab erlebt. Ich habe ja dann so ein bisschen immer diese Theorie, aber das hast du, glaube ich, beim letzten Mal, als ich das gefragt habe, schon so ein bisschen gesagt, dass es nicht so ist. Also ich frage mich
gerne nochmal, vielleicht.
Ja, ich frag mich ja immer, also gerade, weil, also sie war ja nun eine Ausnahmekünstlerin, also sie hatte ja wirklich Talent auch noch für gleich mehrere Sachen, die sie wirklich gut gemacht hat. Und vielleicht ist dieses sehr künstlerische dann aber auch tatsächlich etwas, was es erschwert, ein einfaches, ich meine, man hat sowieso als Künstlerin kein einfaches Privatleben, wahrscheinlich, wenn man einen gewissen Bekanntheitslevel erreicht hat, aber ein ruhiges, ein normales Privatleben zu haben, ein einfaches Glück sozusagen zu finden, sondern es ist dann doch, sie ist ja mit 2 Männern auf jeden Fall erstmal zusammen gewesen, wo man ganz klar im Nachhinein sagen kann, das hat sicherlich auch gute Zeiten und Vorteile gegeben, aber die richtigen waren sie halt tatsächlich nicht für sie. Ne? Oder du hast das ja nun, du kannst das ja quasi noch besser jetzt für die Leute vom Neuen Blatt, die vielleicht heute anwesend sind, könntest das jetzt nochmal analysieren. Also, aber ist es so ein bisschen so, was würdest du da sagen, also wenn ich das jetzt nochmal versuche,
ja,
ist das Künstlerische so ein bisschen ein Hindernis auch manchmal so?
Ja, das weiß ich halt nicht. Ich meine, ihr Leben hat in der Öffentlichkeit stattgefunden und deshalb kann man sich da halt, kann man sagen, ja klar, ihr Leben hatte viel Auf und Ab und es war sehr dramatisch, aber ich glaube, das Leben von sehr vielen Menschen ist dramatisch und es gibt sehr viele Menschen, die lange auf der Suche sind, welche Partnerin passt zu mir, und ich glaube nicht, dass das jetzt nur für Künstler oder Künstlerinnen gilt.
Ja, das stimmt. Okay, auf der anderen Seite, das stimmt. Mir fällt gerade auf, dass ich einen Comic-Künstler diese Frage stelle. Und Comic-Künstler sind, abgesehen davon, wenn sie mal kurzzeitig doch auf Arte und NDR und Rolling Stone überall abgedruckt werden, eher notorisch unbekannt und finden jetzt nicht unbedingt in der Öffentlichkeit statt. Das heißt,
noch nicht.
Noch nicht. Da arbeiten wir dran, genau, ja. Also insofern gibt es wahrscheinlich ist es mehr dieses, dass halt ein Popularitätsgrad erreicht ist und nicht so sehr das Innere, das Künstlerische an ihr. Hast du denn das Gefühl, dass sie, weil ich gebe zu, dass ich die Bücher ja nicht gelesen habe, ihre Autobiografien, hatte sie ein gutes Leben? Also war sie mit ihrem Leben, abgesehen von diesen Schmerzen und den vielen Krankheiten, aber war sie mit ihrem Leben zufrieden am Ende? War sie versöhnt mit sich als Person?
Ja, also ich würde sagen, im Alter dann schon. Also es ging ja weiter auf und ab. Ich erzähle ja vor allem bis in die 70er Jahre hinein, weil ich das halt für die erzählenswerteste und spannendste Phase fand. Und weil es mich danach auch ein bisschen deprimiert hat, wie mit ihr umgegangen wurde in der Presse, in der Klatschpresse. Und ich da jetzt nicht, da hatte ich irgendwie keine Lust mehr drauf, das alles jetzt irgendwie zu erzählen. Aber ich würde schon sagen, sie hatte auf jeden Fall ein spannendes Leben. Sie hat vieles erreicht, was sie sich vorgenommen hat und was sie erreichen wollte. Sie hat, ja, ich glaube, sie konnte sehr stolz auf das sein, was sie erreicht hat. Aber ob sie wirklich, also ich meine, sie hat dann im Alter auch einen, oder was heißt im Alter, mit über 40 dann den Partner gefunden, mit dem sie wirklich glücklich ist und mit dem sie zur Ruhe kommt. Entschuldigung. Ich habe mich selber gerade mitgemeint, ich bin ja auch schon über 40. Und ich würde schon sagen, dass sie, ja, so glücklich man halt sein kann, wenn man immer hungrig bleibt und bis ins Alter neugierig bleibt, dann, ja, ich glaube schon, dass sie im Bereich ihrer Möglichkeiten glücklich geworden ist.
Gut, dann würde ich sagen, gucken wir mal, wie sind wir denn jetzt eigentlich zeitlich? Wir sind ganz gut. Würde ich dich mal fragen, kurz, Wir haben es schon gerade gesagt, es ist nicht ganz einfach, ein neues Thema zu finden, aber du hast vorhin ja schon anklingen lassen, dass es möglicherweise jetzt nicht unbedingt wieder eine Biografie sein muss. Was hast du schon im Kopf, irgendwas, was dich jetzt vielleicht als nächstes Projekt umtreiben könnte?
Ich habe verschiedene Ideen. Es gibt jetzt noch nichts so richtig Spruchreifes, außer dass ich jetzt gerade mit einem Wissenschaftler an einem Sachcomic arbeite über apokalyptisches Denken in der Menschheitsgeschichte. Und das könnte ein Buch werden, aber das ist noch nicht ganz klar. Und ansonsten mal gucken, wo es mich dann hintreibt. Jetzt bin ich gerade noch mit Hilde beschäftigt.
Aber würde es dich reizen, mal ganz in den Bereich Fiktion zu gehen, sag ich mal? Den hast du, wenn überhaupt, jetzt ja bislang, also in Buchveröffentlichung zumindest, bislang ja noch nicht so richtig gehabt.
Also reizen würde mich das auf jeden Fall. Und ich habe auch schon den Anspruch, irgendwann ein literarisch und künstlerisch eigenständiges Werk zu machen, was nicht quasi noch so ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, also ein Verkaufsargument hat oder irgendwie quasi so ein, wenn man böse sein will, vielleicht das Buch zum Leben ist. Und aber ich glaube, da brauche ich noch ein bisschen Zeit. Mhm.
Das klang jetzt gerade so ein bisschen so, das Buch zum Leben, irgendwie so Verkaufstrick und alles sowas. Das ist ja Blödsinn, wenn man ja, so ein wunderbares Buch dabei erschafft. Und dieses Buch ist nun wirklich eine künstlerische Würdigung dieser Ausnahmekünstlerin, die wirklich ihresgleichen sucht. Also die Würdigung dieses Buches sucht ihresgleichen. Das ist schon, Sie haben es mitbekommen, ziemlich großartig. Und ich habe es schon gesagt, Sie sollten dieses Buch auf jeden Fall nicht nur hier sich von berieseln lassen, sondern unbedingt auch mitnehmen. Vielleicht noch mit warmen Worten von Moritz vorne drin. Okay, gut. Dann würde ich sagen, herzlichen Dank bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass es Ihnen hoffentlich ein bisschen gefallen hat. Es würde mich freuen, wie gesagt, insbesondere, wenn Sie sich dieses Buch anschauen, ein Musterbeispiel dafür, wie man im Comic toll erzählen kann und Menschen ein Denkmal schaffen kann. Es lohnt sich als Comic, es lohnt sich als Buch über Hildegard Knef. Und wir bedanken uns deswegen auch ganz besonders natürlich bei dem Mann, ohne den wir alle heute nicht hier wären, Moritz Stetter.
Dankeschön.